And action.
Get the script on the screen, and don't do any complex trick shots that take 2 days to light, and then you don't want it anyway, you're going to cut it up. I could not understand why Hitchcock, surely a very good director, he insisted on making a picture in 8 reels, but 8 setups, only 8 setups. I mean, I have no ambition like this to have a whole picture in 7 setups. Who cares?
Und hallo und herzlich willkommen zurück bei Directed by Billy Wilder, Episode
11.
Wir nähern uns der Hälfte. Wir sind in Episode 11, sprechen über Billy Wilders 11. Film, Sabrina aus dem Jahr 1954 mit Audrey Hepburn, William Holden, Humphrey Bogart, John Williams und vielem mehr. Und der Film handelt von der Tochter eines Chauffeurs einer reichen Familie, die erwachsen wird und eigentlich heillos verliebt ist in den einen Sohn, den jüngeren Sohn der Familie, der so ein bisschen so ein Fuck-up ist. Und dann wird sie von ihrem Vater nach Paris geschickt in eine Cooking School, in eine Kochschule. Mhm. Und als sie zurückkommt, ist sie eine sophisticated Pariserin, eine Lady quasi,
ja,
und trifft dann auch auf den Typ, in den sie verknallt ist, und Frage ist, wird sich da eine Romanze anbahnen, aber der ist inzwischen eigentlich versprochen an die Tochter eines Zucker? Oder Zuckerrüben? Irgendwie
Zuckerrüben,
sowas, ne?
Ja.
Zuckerrüben-Magnaten eines anderen Unternehmers, weil die Firma der Familie hier, der er angehört, die stellen Plastik her und dazu brauchen die Zuckerrüben oder haben ein neues Plastikprodukt, brauchen die Zuckerrüben von dem Dude, und das ist quasi so eine, wie so eine politische Ehe, die da quasi arrangiert wurde, vorgeschlagen wurde, so die Companies mergen und die Familien mergen, und damit das nicht kaputt gemacht wird, beschließt dann der ältere Bruder, gespielt von Humphrey Bogart, Audrey Hepburn zu verführen, damit sie nichts mehr von dem Bruder will, damit der die Ehe eingehen kann. Und natürlich wird das Ganze sehr confused und complicated und halt sehr halt typisch Romantic Comedy, Love Triangle, Dingenskirchens, weil am Ende gibt es da noch Verwechslungsspiele und dann entscheidet sie sich für Humphrey Bogart und die beiden fahren nach Paris und das ist alle happily ever after, bla. Ted, wie ging es dir mit Sabrina?
So, ich fand ihn ganz nett. Also, das war jetzt leider das Ende der Banger für mich, was Wilder angeht. Vorerst jetzt erstmal. Das war jetzt wirklich der erste und jetzt der erste von einigen, von denen ich höchstens mal was gehört hatte, aber wirklich gar nichts über diese Filme weiß. Und Sabrina war wirklich, also, no fucking idea. So, Sabrina, Rebecca, haben die was mit dazu zu tun? Worum geht's in diesem Film? Keine Ahnung. Audrey Hepburn, Enchanting, ja, ist halt eine gute Schauspielerin und eine wunderschöne Frau. Ein bisschen zweifelhaft zu glauben, dass sie ein Kind spielen soll, direkt am Anfang des Filmes. Und dass halt diese Transformation ist einfach so, okay, sie ist halt jetzt irgendwie so ein bisschen chic angezogen.
Dann
so.
Ja, ja.
Und das war der große Unterschied, den da wurde.
Hat eine andere Frisur.
Genau, hat eine andere Frisur, kurze Haare, und William Holden ist einfach dann Auga. Auf einmal bemerkt er sie.
Ja.
Im Großen und Ganzen, ich fand ihn ganz gut. Ich fand ihn nett. Ich fand ihn jetzt, also für mich hat der Humor nicht ganz so getroffen in vielen Stellen. Tatsächlich, was ich mochte, war dieses tatsächlich nicht die Love Triangle, sondern so dieses Hin- und Herspiel von der quasi Firmenpolitik für die Brüder und dann so, was Humphreys Charakter von Williams Charakter erwartet und was auf ihn zukommt. Und dann vor allem halt auch diese erste längere Szene, wo sie das erste Mal im Büro sind und er ihm dann erklärt, okay, here's what's gonna happen to you. Du wirst diese Frau heiraten, weil wir machen die Plastics und bla bla bla. Und dann dieses Back and Forth da hat mir sehr gefallen. Der Rest irgendwie fällt ein bisschen flach für mich, weil zum einen dieser massive Altersunterschied mich richtig stört, aber auch zum anderen, weil ich die Chemie zwischen den beiden nicht wirklich sehe. Also die ist für mich nicht wirklich vorhanden zwischen Bogart und Hepburn in diesem Film. Deswegen kann ich auch nicht wirklich glauben am Ende, dass, also weder er noch sie, dass sie wirklich verliebt sind ineinander, dass sie wirklich sich lieben und dass sie dann miteinander nach Paris fahren. Hat halt einfach nicht, war nicht überzeugend für mich. Und im Großen und Ganzen, ich finde, es ist ein soliden Film, aber der hat mich jetzt nicht so abgeholt wie jetzt die letzten vielen super guten Filme, die er gemacht hat, kurz vor dem hier.
Alright. Ja, es ging mir tatsächlich ganz ähnlich. Also ich war jetzt auch nicht unbedingt weg, hin und weg von diesem Film. Ich habe gesehen, dass es irgendwie nochmal eine Verfilmung mit Harrison Ford gab in den 90er Jahren.
Yep. Oh, okay.
Auch mit einem extremen Altersunterschied, wie ich finde. Naja, nicht so extrem, aber auf jeden Fall einen relativ hohen Altersunterschied. Ich finde, Humphrey Bogart ist irgendwie der König von sehnsuchtsvoll Frauen anschauen nach Casablanca und in diesem hier. Und ehrlich gesagt, habe ich keinen anderen gesehen. Also Sierra Madre und was noch alles, die bekannten Filme von ihm sind, habe ich alles eigentlich gar nicht gesehen. Ja, der Altersunterschied ist ziemlich icky. Ich habe das schon bei Casablanca gedacht und der ist 11 Jahre älter oder 12.
Ja, ja, da finde ich es jetzt ganz okay eigentlich.
Ja, also. Aber da dachte ich schon, okay, es ist ein älterer Mann so. Jetzt hier so. Keine Ahnung. Gleichzeitig, ich fand die Dynamik, die Audrey Hepburn in diesen Film reinbringt, hat es irgendwie sehr, die carefree Romantik-Komödie war dieses Mal nicht so sehr. Sondern es war schon ein bisschen dramatischer, ein bisschen sophisticated, gleichzeitig aber trotzdem, es hatte schon seine lustigen Elemente, also irgendwie so dieses Bild von diesem, ja, quasi Hofstaat, irgendwie von den Bediensteten, die in der Küche dann irgendwie immer mitfiebern. Und diese French Culinary School, die immer wieder eingeschoben wurde, war auch wahnsinnig lustig, fand ich. Ja. Also es hatte definitiv seine komödiantischen Momente. Aber ja, keiner der stärksten Filme, auf keinen Fall. Wie ging es dir denn, Joe?
Ja, ähnlich würde ich sagen. Also es ist ein Film, also ich hatte von dem schon gehört. Also das ist schon ein Klassiker in dem Sinn, sage ich mal. Und der fiel jetzt für mich total, oder der ist halt, der fällt in so eine Kategorie, wie, glaube ich, viele Leute sich, wenn man über alten Schwarz-Weiß-Filme redet oder so weiter, ich glaube, sowas ist, was sich viele Leute vorstellen, so sophisticated romantische Dramen mit einem Love Triangle und auch so diese Cinderella Story, ne, von dem Mädchen, von dem der Tochter des Chauffeurs, die kein Geld haben.
Ja.
Aber er schickt sie trotzdem auf eine Kochschule und sie kommt mit einem Pudel, mit einem fucking, was weiß ich, Halsband mit Diamanten drauf oder so wieder zurück. Who knows? Aber so, ja, ja. Und dann, genau, er verliebt sich in den reichen Typ und dann ist das eigentlich der andere oder wer. Ne? Also, das ist halt sehr klassisch alles. Was mir hier am meisten gefallen hat, fast ist eigentlich die filmische Arbeit, die Inszenierungsarbeit, weil ich halt immer mehr so verliebt bin in Billy Wilders Art zu inszenieren. Also weil es halt sehr simpel und elegant ist, wie er visuelles Storytelling betreibt. Ne? Also was bei Hitchcock oft sehr viel Flair hat und so weiter, ist hier oft, fällt gar nicht so auf, wenn man nicht drauf achtet. Wie, keine Ahnung, so eine ganze Szene in einem Shot, drei Einstellungsgrößen in einem Shot verbindet, um alle nötigen Informationen auf einmal zu erzählen oder so. Also da waren hier so ein paar Sachen drin, wo ich mir halt gedacht habe, das ist halt einfach elegant. Elegant erzählt. Elegant wie die Menschen in diesem Film. Es ist mein erster Audrey Hepburn-Film tatsächlich, habe ich festgestellt.
Same.
Ah, ja. Echt?
Ja. Ich habe weder hier My Fair Lady, kenne ich halt nur Ausschnitte, Breakfast at Tiffany's kenne ich nur Ausschnitte, was halt so die Roman Holiday Charade, was so die anderen Filme sind, für die sie bekannt ist. Deswegen, ja, fand sie auch sehr charmant, fand sie super, halt eine wahnsinnige Präsenz, so, ne? Also ich glaube, das ist ja auch, wofür sie bekannt ist und habe sie ihr jetzt auch, also die Chemie zwischen ihr und Humphrey Bogart habe ich jetzt auch nicht abgekauft, sagen wir es mal so. Also mit William Holden schon eher, auch einfach, weil da der Altersunterschied nicht so krass ist, ne? Die sind tatsächlich einfach 10 Jahre auseinander oder so und Audrey Hepburn und Humphrey Bogart sind irgendwie 30 Jahre auseinander. Das ist halt schon merklich, dass dann so der Opa bandelt jetzt mit der Teenagerin an so ein bisschen. Mhm. Also ja, ich glaube, das war auch ein Faktor daran, dass ich es nicht so wirklich gefühlt habe. Aber ich, also hier Audrey Hepburn und William Holden, wait, war das so, dass die, ja genau, die hatten auch eine Affäre während der Produktion. Also da ist die Chemie halt eine andere.
Ja, da hat es halt gefunkt.
Ja, genau, da hat es halt tatsächlich gefunkt. So, ich meine, das hilft natürlich auch der Onscreen-Chemie. Genau, den habe ich halt einfach abgekauft. Also deren Szenen zusammen sind sehr unterhaltsam. Und ich glaube, was mir am allermeisten Spaß gemacht hat, ist der gelegentliche Humor. Auch wenn das jetzt hier keine volle Komödie ist, ne? Also der legt es nicht immer drauf an, aber wenn es dann halt so leichte, witzige Touches gibt, gibt, keine Ahnung, der Typ setzt sich ein Glas und dann bringt sein Bruder ihm diese Hängematte aus Plastik mit dem Loch für seinen Hintern drin und so weiter. Da waren schon witzige Elemente in diesem Film, die ich mochte, und das übergeordnete Melodrama mit dem Love Triangle, Rags to Riches Story, ja, ist jetzt nichts, was mich abholt, wenn es jetzt nicht super außergewöhnlich ist. Ist hier wahrscheinlich halt auch, ich meine, das gab es auch davor schon, aber ist halt hier auch so ein Film, der wahrscheinlich, der mit Sicherheit einfach extrem viele nachkommende Filme wieder inspiriert hat, was dazu führt, dass man das Original dann nicht mehr so effektiv findet. Aber fairerweise, ich glaube, das ist jetzt ein Story-Archetyp, der für mich noch nie einer meiner Lieblinge war. So.
Yeah. Es hat so was Märchenhaftes irgendwie.
Es ist total so ein Cinderella-Ding halt einfach.
So,
ne?
Ja, genau. So ein Brüder. Ja,
ja, weil sie halt sie sind ja im Prinzip die Aristokraten des 20. Jahrhunderts. Also, das ist halt genauso
liest. Wird ja aber auch, wird ja auch total so behandelt. Ne? Du hast ja diesen britischen Chauffeur, der noch total dieses Klassendenken verinnerlicht hat und ihr dann ja auch immer sagt, ja, wie, es gibt eine klare Trennlinie, es gibt ein Frontseat und ein Backseat und dazwischen ist eine Scheibe und man sollte gar nicht versuchen, irgendwie, keine Ahnung, aufzusteigen oder das zu verwässern. Und ich meine, der Film versucht es ja schon so ein bisschen, indem er halt, ne, William Holden zum Beispiel so als progressiv darstellt, ne, der da jetzt kein Problem damit sieht, wenn er jetzt eine ärmere Frau heiraten würde oder eine Frau aus niedererem Stand, in Anführungszeichen. Naja, da ist so der Versuch von was.
Ja, das drin, war, I guess. Das hat mich voll gewundert, weil dann hatten sie das erwähnt, weil am Anfang wird er dargestellt als kompletter Womanizer, so okay, einfach eine Frau nach der anderen, und dann stellt sich im zweiten Drittel des Films heraus, dass seine letzten drei Ehen zu jeweils drei ärmeren Frauen war, wo er halt einfach ganz bewusst nicht auf den Status geschaut hat oder sich auch sogar nochmal so ein bisschen ausnehmen lassen hat, oder zumindest so stellt es seinem Vater da. Und dann dachte ich mir so, wieso sind wir nicht direkt diese Schiene gegangen? Wieso ist das jetzt nicht, also es wird einfach so ein bisschen so reingeworfen. Für mich, ich fände so eine Struktur sehr viel interessanter, wo halt dann wirklich dann durchbricht, dann mit Audrey Hepburn, okay, ja, und dann irgendwie auch seine Familie mit rüberbringt aufs Boot, dass wir sind halt perfekt füreinander oder irgendwas in die Richtung. Also es ist so ein bisschen da, und für mich tatsächlich während des Filmes, vor allem als diese Szene kam, dachte ich mir so, ich hätte das eigentlich, naja, nicht besser, aber interessanter gefunden, so zumindest. Vielleicht nicht mal interessanter, sondern für mich wäre es hätte einfach nur passender gewesen, weil wie du gesagt hast, ich merke die Sparks zwischen Audrey und William Holden und ich sehe sie nicht zwischen Humphrey Bogart und Audrey Hepburn. Und dann ist einfach so, ja, okay, why the old fart? So, es passt halt einfach nicht.
Weil er sich aufgibt.
Ja, es ist ein schwieriger Spagat, den der Film versucht und den er mal eben meines Erachtens auch nicht 100% hinkriegt, aufgrund der mangelnden Chemie oder halt der viel stärkeren Chemie jetzt hier zwischen William Holden und Audrey Hepburn. So dieses, dass sie dem Moment, wo Humphrey Bogart anfängt, sie auch zu umgarnen, dass sie gleich hin und her gerissen ist und aber ne, für wen entscheide ich mich oder was ist mit dem? Und dass ihm kaufe ich es halt auch nicht wirklich wenn er dann am Ende so die Entscheidung trifft, ne, wo sein, also dass William Holden dann einfach sagt, ja, hey, ich mach doch das, was für das Business das Richtige ist, ich heirate die andere, ich gehe die Arranged Marriage so ein bisschen ein für die Business-Ehe, und ja, du kannst dir jetzt hinterherrennen, und dann packt er seinen Hut und sein Schirm oder was weiß ich und rennt auf das Boot und reist mit ihr, ne, nach Paris und so. Weiß ich nicht.
Schwierig,
ne?
Schwierig, ja.
Das, ja, also da hat mir irgendwie der Weg dahin gefehlt, ehrlich gesagt, dass ich das jetzt voll abgekauft hätte, sowohl Audrey Hepburns Charakter als auch von allen drei eigentlich. Von allen drei der Weg, dass die alle am Ende diese Entscheidung treffen, diese treffen, war nicht so vorhanden für mich jetzt, dass ich das jetzt hundert. Und da ist die Chemie sicherlich ein Teil davon, ne? Wenn jetzt hier die Funken geflogen wären zwischen Audrey Hepburn und Humphrey Bogart, wäre es was anderes. Aber ja, so ist es halt, so ist sie halt mehr so ein Spielball die ganze Zeit. Also es ist ja eher eine aktive Entscheidung zwischen den zwei Brüdern, was jetzt am Ende passiert, und sie...
Oh ja, total, ja.
Ja, ist da halt zwischendrin.
Sie hat akzeptiert, dass sie halt weggeschifft wird, also so einfach auch sehr passiv, einfach, okay, dann schickt mich halt nach Paris. Da werde ich sowieso glücklicher oder was auch immer. Ja, es ist halt echt so. Ich meine, es ist ja auch ein Stück weit auch gedacht vom Film, weil am Anfang will ja Humphrey Bogart sie nur wegschicken. Also der verliebt sich ja dann im Prozess in sie. Und das hat halt auch nicht wirklich so für mich funktioniert, weil am Anfang die ersten paar so, er nimmt sie, die ersten paar Interaktionen, die sie miteinander haben, also auch die allererste, die halt noch so pre-Paris ist, wo sie sich umbringen will. Auch, da ist das Melodrama auch sehr, sehr stark gesetzt. Father, I don't want to go to Paris, I want to die. Also das ist dann, ist dann schon auf eine höhere Note, aber so dieses Väterliche geht auch nicht von Humphrey Bogart weg. Er ist wirklich so ein Onkel, so ein Grandpa in den ersten Szenen, also nicht nur in dieser allerersten, sondern in den ersten so Interaktionen, die sie miteinander haben. Und diese Dynamik verändert sich für mich nicht wirklich.
Ja.
Also zumindest ich spüre es nicht. Und dann, deswegen, es ist halt nichts schlecht gemacht, aber es zündet halt irgendwie nichts für mich. Vor allem, also weder die Comedy noch die Romanze. Und dann bei einer Romantic Comedy ist das so, okay, what is left? The good filmmaking.
Welche Comedy ja für mich schon immer gezündet, also es gab durchaus Comedy, die für mich immer gezündet hat. Und zum Beispiel ein Element, das ich immer lustig fand, war zum Beispiel der Vater von den beiden mit seinen Kackdrinks und der Olive, die er nicht aus dem Ding rauskriegt. Und weißt du, also mit seiner überdimensioniert viel zu großen Zigarre die ganze Zeit. Also da waren schon Comedy-Elemente drin, die ich sehr lustig fand. Die hatten meistens jetzt wenig mit der Main-Story zu tun, sondern waren die Side-Dinger. Mhm. Aber da waren schon sehr lustige Elemente drin.
Ja, das stimmt schon. Ich für mich, ein Piece of Writing, was für mich hängen geblieben ist, was ich halt einfach, fand es einfach, den Rhythmus von der Szene fand ich so schön, ist, als bei den Bediensteten der Brief vorgelesen wird und dann alle das kommentieren. That's good. That's bad. That's good.
Yes.
That's bad.
Genau, voll.
Aber ja, ich glaube, da hast du recht. Das ist halt alles so on the sidelines, weil so wirklich in die Main Story, in den A-Plot haben sie es nicht wirklich stecken können. Und da fehlt mir ein bisschen was. Und da muss ich auch sagen, ich habe auch am Anfang gesagt, so die Szenen zwischen den Brüdern sind für mich unterhaltsamer, interessanter als jetzt die Love Triangle oder Hepburn und Bogart. Weil da auch, also auch bewusst halt, wo er ihn auf die Champagnergläser sitzen lässt oder ihn halt auffordert, sich da drauf zu hocken. Dieses Spiel von hin und her, wo er sich auch nicht wirklich hinhocken will. Ist einfach, ist gut gemacht.
Nee, die beiden hatten auch eine Chemie, fand ich. Also denen habe ich das Brüdersein auch abgekauft.
Voll, ja.
Und auch so die Interaktionen, die sie halt haben im Büro, wo Humphrey Bogart dann so einen aufmacht, ich bin verheiratet in meiner Arbeit. Mhm. Was ja auch ein Klischee ist, aber halt, ich finde, das hat er schon gut verkörpert. Das habe ich ihm abgekauft.
Ich glaube, zu gut. Deswegen konnte ich mir nicht glauben, dass er sich jetzt in die Frau verliebt.
Ja, genau. Dass er jetzt plötzlich einfach alles links liegen lässt.
Genau, ja.
Changing his ways. Und dann gleichzeitig halt quasi diese Dynamik weiterführt. Und dann ist es halt quasi der Daddy oder Creepy Onkel, der...
Ja, nee. Ich habe ganz vergessen, ein paar Hintergrundinfos zum Start
loszuwerden.
Ich habe gar nicht so viel zu diesem Film. Er basiert auf einem Theaterstück, wie viele davor und auch viele in Zukunft. Das Theaterstück Sabrina Fair von Samuel A. Taylor, der auch zunächst die Adaption des Drehbuchs mit Billy Wilder angefangen hat zu schreiben. Also, weil die haben angefangen, das zu adaptieren, bevor die Broadway-Show ihre Premiere hatte. Mhm. Also, ich glaube, Billy Wilder hatte eine Preview gesehen und fand es gut. Irgendwie so ist er drauf gekommen. Ja, doch, sowas. Und genau, während die beiden dann am Adaptieren waren, hat dann irgendwann das Stück seine Broadway-Premiere gehabt und hatte einen sehr, sehr erfolgreichen Run. Und dadurch wurde Samuel A. Taylor immer ungehaltener über die vielen Veränderungen, die Billy Wilder an seinem Stück vornehmen wollte für die Filmadaption. Und irgendwann waren die Spannungen zwischen den beiden zu groß und sie haben sich getrennt. Samuel A. Taylor wurde durch Ernest Lehman ersetzt, der da noch ein sehr junger Drehbuchautor war. Und wer den Namen vielleicht schon mal gehört hat, der hat später mit Hitchcock North by Northwest und dann auch Family Plot war, glaube ich, geschrieben. Und unter anderem West Side Story, The Sound of Music und so weiter. Also einer der erfolgreichsten Drehbuchautoren seiner Zeit.
Damn.
Den hat er quasi in jungen Jahren dazu geholt, das Drehbuch dann mit ihm fertig zu machen. Und wie halt schon öfters jetzt, haben sie angefangen zu drehen ohne fertiges Drehbuch, ohne ein Finished Script zu haben. Was dann bedeutet hat, dass Ernest Lehman quasi während der gesamten Produktion weitergeschrieben hat und teilweise wohl halt so, dass er am Morgen Szenen geschrieben hat, sie in der Mittagspause ans Set geliefert hat und am Nachmittag wurden sie gedreht.
Mhm. Das Just ist, in time. Ja, ja, genau. Das sind widrige Bedingungen.
Ja, also das ist wohl so halt auch Burnout-Territorium für ihn gewesen dann hinterher. Aber hat funktioniert. Und wie schon gesagt, Audrey Hepburn und William Holden hatten wohl eine Affäre während der Produktion. Billy Wilder hat später gesagt, dass er nichts davon mitgekriegt hat, aber dass er wohl der Einzige war, weil alle wussten das außer ihm.
Lol. Jetzt, wo du Hitchcock erwähnt hast, ich so, Hitchcock wäre der Erste gewesen, wer das gewusst hätte.
Ja, ja, ja.
Wenn ich sogar angestachelt hätte.
Voll. Hat er ja ganz gerne gemacht. Aber so viel mal zu ein paar Hintergrundinfos. Gibt es denn, jetzt haben wir ja schon ein paar Sachen geredet, aber gibt es eine Szene, einen Moment, mit dem ihr gerne weitermachen würdet?
Ist gerade schwierig. Mir schwirren so viele Szenen durch den Kopf und wir haben sie alle schon so ein bisschen angerissen irgendwie. So spontan, was mir als Erstes einfiel, ist einfach diese Szene, wo die Briefe quasi von ihr, also ihr Brief vorgelesen wird und aber es ist halt mehr so eine Comedy-Szene. Vielleicht, weil da so ein bisschen die Dynamik zwischen ihr und ihrem Vater auch noch weiterentwickelt wird. Ich finde, das ist eine Dynamik, die sich über den Verlauf des Films nicht großartig verändert, die aber irgendwie immer so ein, ich weiß nicht, so menschlich wirkt irgendwie. Die hatte ich gemocht, diese Dynamik. Also, I guess, es ist weniger eine Szene und mehr ein Verhältnis zwischen zwei Charakteren, über die ich reden will.
Ja, John Williams, der mal wieder einen guten Screen-Dad spielt.
Mhm. Ja, genau. Ja,
gute Screen-Dads sind einfach immer wichtig, finde ich. Bei Hitchcock schon und jetzt bei Billy Wilder.
Ich weiß gar nicht, ob er bei Hitchcock auch irgendwo mal eine Vaterfigur gespielt hat, aber es ist ja ein alter Bekannter.
Ja.
Deswegen musste ich sehr lachen, wo er aufgetaucht ist. Also wir hatten ihn in Dial M for Murder, wir hatten ihn in To Catch a Thief. Wir hatten ihn auch schon in Witness for the Prosecution, den wir hier erst noch besprechen werden, aber den wir in Top 250 schon hatten.
Mhm.
Aber ich glaube, weder in Dial M for Murder noch in To Catch a Thief. Dial M for Murder war der Detective, glaube ich, oder?
Ich denke schon, ja.
Ja, genau, Chief Inspector. Und wer in To Catch a Thief war, weiß ich gerade nicht mehr, aber nicht eine Vaterfigur, glaube ich.
Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, ich dachte nur, wir hatten noch bei Hitchcock einmal diesen Film mit dem Daddy of the Year.
Yes, das war aber nicht er.
Hier gibt's auch, hier gibt's auch irgendwie diese Momente, ne, wo er dann Humphrey Bogart rumchauffiert und sagt, dass es ja wirklich nicht geht, dass er jetzt als Chauffeur ihn irgendwie auf ein Date mit seiner Tochter fahren soll. Und
ja,
altmodisch hin oder her, aber es ist einfach unangenehm.
Ja. Wo wir gerade bei dem Auto sind, was mir gerade einfällt, wie geil war denn bitte das Autotelefon?
Oh ja.
Ja, dude.
Ich war sehr begeistert. Ich wusste nicht, dass es das so in so einer Form schon gab. Also ich kannte das dann aus so Filmen aus den, ja, lass es die 80er sein oder so, wo es dann diese Auto-Handys gab, so bevor es wirklich Handys gab.
Aber hast du nachgeschaut, ob es real ist? Weil ich dachte so, ist das vielleicht einfach nur für den Film ausgedacht?
Nein, das gab's, das war schweineteuer. Also das ist wirklich so ein Ding, das hatten halt nur wirklich sehr, sehr, sehr reiche Leute, weil dann halt so eine richtig dicke Antenne im Auto sein musste und so.
Mhm. Ah, okay.
Aber das gab's schon.
Ah, krass. Ja, okay, halt für die CEOs, wie halt.
Genau, halt, hat sich, war, konnte halt nie irgendwie massentauglich genug gemacht werden, dass das jetzt irgendwie
klar
jeder in seinem Auto haben konnte, aber
war jetzt nicht für alle nötig zu sagen, hey, mach Kaffee an in 10 Minuten.
Ja, aber ich fand's geil. Also ich fand, das hatte schon was mit diesen Switches, die er da immer hatte und wo er einfach seine Memos absetzen konnte. Ist einfach sehr stilvoll.
Ja, auf jeden Fall.
Auch in meinem Auto nicht hätte schon was.
Für mich voll out of left field, aber so der eine Film, an dem ich das erinnere, ist einfach nur das Feeling von dieser Extravaganz und das passt eigentlich gar nicht dazu. Aber ich hab jetzt gerade an Home Alone 2 denken müssen, wo er in diese Limo einsteigt und so und dann so einfach so, dass es sich so richtig fancy anfühlt und so, ah ja, ja, I can see that.
Aber ja, es hat schon was.
Zwei komplett andere Filme.
Nie gesehen, Home Alone 2.
Ah, okay, alles klar.
Ja.
Nee, für mich hat der Vater voll auch super funktioniert, vor allem, weil er so viel menschlicher ist als der Vater von den Brüdern, der am Anfang halt, der auf jeden Fall erstmal sehr kalt ist und dann sich halt so richtiger als so ein Anti-Poor-Bigot entpuppt und so, hey, wie kannst du mir diesen Filth ins Haus bringen? In dieser einen Szene, wo er so halb explodiert. Und dann ist es halt nochmal, das macht es nochmal 10-mal herzlicher, die Beziehung zwischen Audrey Hepburn und ihrem Vater, weil er zwar seine Meinung sagt und sein Disapproval irgendwie verkündet, aber sie trotzdem immer noch genauso respektiert, so, okay, aber you do what you do. So, er ist halt überhaupt nicht domineering, er ist halt überhaupt nicht so bevormundend, sondern er so, hey, hier ist meine Meinung und ich wünschte, du würdest so ein bisschen auf mich hören, aber am Ende bist du halt auch wieder deine eigene Person. Fand ich sehr schön. Hat auch so sehr viel Herz gehabt.
Ja, genau. Ich fand es eine interessante Dynamik in dem Sinne, dass der Vater ja so das Theme des Films, also die zwei Väter verkörpern so ein bisschen das Theme des Films von wegen hier, ne, ihr Vater sagt dir die ganze Zeit, don't shoot for the moon, ne, steck deine Träume nicht zu hoch, erinnere dich, wo du herkommst und so weiter. Und sie und erst dann halt William Holden und dann letztlich Humphrey Bogart durchbrechen so dieses klassische Klassendenken und zeigen, dass die Welt ja heute eine andere ist und da ist das ja völlig okay und so weiter. Was ja so ein bisschen das Theme des Films ist. Und ich fand's cute, wie das in ihrem Vater umgesetzt war. So, ne, weil es halt, eigentlich bei beiden Vätern fand ich das interessant, weil beide, also selbst der Vater von den Jungs, der reiche Typ, der ja wirklich ein Bigot ist, was das angeht, der ja wirklich sagt, so, ja, das geht aber nicht mit der Chauffeurstochter. selbst der hat ja noch irgendwie seine cuten Züge, ne, immer wenn er, also, ne, und will halt irgendwie das Richtige für seine Söhne und mit der Kackolive und so weiter. Also selbst der wird ja irgendwo noch menschlich gehalten. Also du hast eigentlich in beiden Fällen, aber halt viel stärker natürlich bei John Williams Charakter, einen Vater, der das Beste für sie will, aber dadurch halt nicht das Beste für sie will, wenn das Sinn macht.
Ja,
so einfach
ja.
Da so ein bisschen, der ist eigentlich der seinen Blick verändern muss über den Verlauf des Films. Gar nicht mal sie als Protagonistin, weil sie als Protagonistin ändert ihren Blick eigentlich nicht. Sie ändert den Typ, in den sie verknallt ist, aber das ist jetzt nicht, sie ist eigentlich so gesehen nicht die Protagonistin des Films.
Ja, das kann man schon so sehen, stimmt. Ja.
Also weil, wenn man jetzt irgendwie Protagonist definiert, halt, also was es ja eigentlich ist, okay, wer macht eine Progression über den Film durch, wer muss ein Weltbild anpassen, eine schwere Lektion lernen, was auch immer. Das ist nicht wirklich sie.
Das sind halt die Männer im Film.
Und es ist auch nicht wirklich, also eigentlich ist es Humphrey Bogart.
Ja, aber selbst da, also das ist die Sache.
Einigermaßen.
Es ist halt alles so reduziert auf die, sag ich mal, letzten drei Szenen, wo dann auf einmal alle sich verändern. Oder wo klar wird, der Plot will, dass sie sich verändern und dann verändern sie sich. Also so fühlt es sich für mich an.
Ja,
also,
total.
Die Charaktere sind so, also sie sind nicht in Stein gemeißelt, natürlich nicht, aber sie sind sehr, also die Züge sind sehr stark gezeichnet und dann, aber will man plottechnisch wo landen, wo sie halt alle nicht wirklich reinpassen und dann werden sie halt so reingequetscht durch, beziehungsweise nicht mal reingequetscht, sondern es wird einfach so getan, als ob, ah okay, der macht jetzt einfach diese Entscheidung, ob wir es glauben oder nicht und das war jetzt halt, am Ende hat es dann halt auch nicht wirklich, also für mich war das auch nicht so ein Film, wo mir das Herz aufging am Ende des Filmes, also das war einfach so, ah okay, ja, yeah, I saw this coming, but it doesn't feel right.
Ja, und das fand ich halt so ein bisschen schade auch, dass für sie eben nicht mehr in diesem Film wirklich ist, als welchen Dude heiratet denn jetzt von den zwei, weil arg viel mehr lernen wir über sie ja nicht, ne? Also es ist nicht, würde mir jetzt schwerfallen zu definieren, was sind denn jetzt ihre Wünsche und Träume, weil ihre Wünsche und Träume am Anfang des Films sind, sie starrt William Holden an, ne? Das ist so die erste Szene, in der wir sie sehen, das ist ihr Wunsch und ihr Traum.
Ja.
Und den switcht sie irgendwann dann eben auf Humphrey Bogart. Aber es ist halt so als Wunsch und als Traum ein bisschen dünn, würde ich jetzt sagen.
Ja. Das ist wieder dieses Cinderella-Ding halt, also ja. Sie ist halt einfach diese Klischee-Märchenfigur, ja.
Ja, und ich fand es auch dahingehend dann so ein bisschen schade, weil eigentlich war ich relativ positiv überrascht von dieser Cooking School, weil ich dachte erst, die wird so auf die Hausfrauenschule geschickt. Aber das ist ja letztlich nicht, also es war schon ein bisschen mehr als das. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, wäre eigentlich geil, wenn sie jetzt irgendwie dann damit was machen würde, so, ne? Also so professionell. Und das Einzige, was sie macht, ist, dass sie für Humphrey Bogart mal kocht, aber auch nicht wirklich.
Ja, genau. Es ist halt, da fehlt irgendwie, also, aber das geht ja mit dem, was du gesagt hast. Also sie geht ja keine Wandlung ein. Sie wird nicht erwachsen. Also es wird impliziert, dass sie irgendwie von Teenager und dann eine unbestimmte Zeit in Paris verbringt und dann halt als junge Frau zurückkommt. Aber sie kommt halt zurück mit der exakt gleichen Motivation und zwar einfach nochmal zugespitzter, wo sie einfach so nochmal vehementer sagt, so, ah ja, er ist ja noch nicht verheiratet, also er ist ja verlobt, aber da scheiße ich drauf. Also, also, ich habe ja jetzt doch meine Chance, die letzten paar Tage oder was auch immer. Was halt so ein bisschen, ja, es reduziert halt wieder zurück einfach nur auf Holden und so, was ist wirklich passiert in den Jahren oder in der Zeit? Hat sie sich verändert? Und anscheinend halt gar nicht.
Sie ist nur besser darin geworden zu funktionieren. Trotz Liebeskummer.
Ja, sie will sich nicht mehr, umbringen. Sehr melodramatisch auf jeden Fall. Mm. Ja, und da ist, ich glaube, da ist dann halt auch die Schwierigkeit, ne, weil diese erste Szene mit William Holden, wenn sie zurückkommt, ist halt wirklich gut. Also die Chemie zwischen den beiden ist geil. Mm. Ja, Kaufmann setzt ihm ab, dass er ihn überhaupt nicht wiedererkennt, dass das jetzt die Revelation aller Revelations ist. Sure, kann ich mich schon hinbewegen, mein Hirn, dass ich das akzeptiere.
Ist halt Clark Kent Superman-Level hier.
Genau, in so einem Romantic Comedy Sinn. Und dann, ne, wenn sie dann, die ganze Autofahrt ist einfach, fand ich sehr unterhaltsam und das Spiel zwischen den beiden ist irgendwie charmant. Und dann macht es, glaube ich, umso frustrierender, dass sie dann halt schließlich nicht mit ihm den Film beendet. Und dadurch fällt mehr auf, dass halt wir auch sonst nicht sehr viel über sie lernen. Ist, glaube ich, wie ich es beschreiben würde. Mm, weil wenn es jetzt nur um sie und William Holden gehen würde, dann wäre es, glaube ich, was anderes. Und dann, wenn dann Humphrey Bogart quasi so ein Hindernis ist, das sie überwinden müssen, damit sie am Ende dann doch zueinander finden, keine Ahnung. Und so ist es dann halt, ne, dann wäre es jetzt auf diesen, okay, wir beschränken uns komplett auf die romantische Komödie.
Mm-hmm. Yeah.
Für diese beiden Charaktere und mehr lernt man nicht über sie. Und das gibt es ja ganz oft und das kann auch funktionieren. Und hier, weil ich dann die romantische Komödie oder die Romanze irgendwann nicht mehr kaufe, fällt mir dann mehr auf, dass ich auch sonst nicht viel über sie weiß.
Stimmt, ja. Ja, also es ist schade, weil das halt für mich auch der Fokus wär viel schöner gewesen. Und dann halt auch so eine Wandlung in Humphrey Bogart, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Also ich hätte ihm, seinem Charakter hätte ich mehr abgekauft, dass er quasi geht von, ich zwinge meinen Bruder in eine Heirat, in eine Arranged Marriage, und dann macht er die Wandlung von, ah nee, mein Bruder ist ein eigener Mensch und er ist einfach nicht so wie ich, also ich für die Firma und ich lasse ihn sein Herz folgen. Also diese Wandlung wäre more in line gewesen mit dem Charakter, den Bogart gespielt hat. Ja, follow the heart und irgendwie wurde's hier nicht, also ich meine jetzt nicht die Charaktere, sondern irgendwie auch im Film follow, wenn man dem Plot folgt, so geh halt dem Funken hinterher und irgendwie alles andere, so. Akt 3, so das Ende hat sich halt sehr gezwungen angefühlt. Das hat sich nicht natürlich angefühlt.
Mag auch vielleicht, also ich nehme mal an, im Theaterstück wird das Ende ähnlich sein, aber mag halt auch daran gelegen haben, dass das Skript während den Dreharbeiten geschrieben wurde. Mm. Und ich zum Beispiel weiß, dass diese Szene, wo William Holden sich dann entscheidet, nein, ich heirate doch die, und Humphrey Bogart sagt, hier, geh du, hol sie dir, ich habe ein Boot für dich, run und so weiter, dass sie die Szene gedreht hatten oder drehen mussten, bevor überhaupt geschrieben war, was die alle dazu zu diesem Moment bringt.
Mhm. Oh,
also das war okay. Halt eine der früheren Szenen, die sie gedreht hatten, und die Schauspieler kannten das Skript nicht, weil es das Skript noch nicht gab. Das heißt, da war noch nicht klar, wie kommen diese Charaktere eigentlich alle dahin, dass sie jetzt diese Entscheidungen treffen. Und ich finde, das merkt das man ist, dann schon.
Ja, das so, macht es schwierig. Ne? Ja.
Okay, ja. Yeah. I can see that, ja. Yeah.
Also, was lernen wir draus? Mit vollständigem Skript reden.
Ich finde es auch immer, also ich weiß auch nicht, warum das hier immer so, weil das ist nie irgendwo, finde ich nie irgendwo, warum jetzt bei diesen Produktionen ist immer der Fall. Weil ich meine, das ist dann ja meistens so, wenn halt einfach, okay, die Dinge sind alle gebucht, die Maschinerie läuft und dann verzögert sich die Skriptarbeit, weil man es halt irgendwie nicht hinkriegt. Mhm. Ich schätze mal, das wird hier auch irgendwo so gewesen sein, aber dass das jetzt so oft vorkam, mich hätte schon immer interessiert dazu, warum hat sich das so verzögert oder warum war das Skript dann letztlich nicht fertig, als sie angefangen haben zu drehen. Aber keine Ahnung,
warum. Die Frage ist, das war jetzt bisher immer bei Paramount. Vielleicht, wenn er jetzt von Paramount weggeht, vielleicht wird es besser.
Das bleibt abzuwarten. Das
sehen wir dann.
Das werden wir sehen. Aber ja, das stimmt. Das war jetzt hier sein, wir hatten in der letzten Episode ja drüber geredet, dass er bei Paramount dann gekündigt hat. Oder beziehungsweise, nicht, was heißt gekündigt hat, halt seinen Vertrag nicht verlängert hat.
Ja. Das ist passives Kündigen.
Ein passives Kündigen, korrekt. Nachdem er ja sehr pisst war über einen Executive bei Starlark 17.
Quiet quitting.
Ja, genau.
Ich mache nur noch das Nötigste, bis der Vertrag ausgeht.
Genau, den einen Film mache ich noch. Aber I won't put my heart into it. Genau, und das war dann hier, den Film musste er noch machen, halt vertraglich. Und das war dann aber das Ende seiner 12-jährigen Partnerschaft mit Paramount. Ich bin auch gespannt. Ich weiß jetzt nicht, wo er dann landet, weil der nächste Film ist mit Fox, aber das ist auch der einzige Film, den er mit Fox gemacht hat.
Ah, okay.
Deswegen, keine Ahnung, wie das danach weitergeht. Mhm. Das werden wir dann sehen.
Ich bin gespannt. Ob sich's für ihn gelohnt hat, der Wechsel.
Ja, ich glaube, es ist also meistens sehr gut, wenn es sich zu eingefahren hat, wenn es zu sehr eine Maschinerie geworden ist, dass man was Neues macht. Deswegen bin mir sicher, das wird jetzt nicht nur negativ gewesen sein. Vor allem halt wissend, welche Filme da noch kommen. So schlimm kann es nicht gewesen sein.
Ja, ich denke auch.
Jo, habt ihr noch einen Aspekt, eine Szene oder so weiter, die ihr ansprechen wollt?
Also ich finde, wir haben es angesprochen, dass die sich anbahnende Romanze zwischen ihr und Humphrey Bogart sich nicht so organisch anfühlt. Und das war tatsächlich ein paar Mal so ein Moment von mir, wenn die so auf Dates gegangen sind, wo ich das Gefühl hatte von, also die Ambivalenz, in der er war, habe ich ihm schon abgekauft. So, das will ich, glaube ich, sagen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass er da manchmal, dass quasi diese Rolle, dieser Charakter sich jetzt so ein bisschen hinreißen lässt zu so einer Art Rollenspiel. So, was wäre, wenn ich das jetzt wirklich ernst meinen würde? Und dann irgendwann wird es tatsächlich Realität. Dann meint er es tatsächlich ernst. Also das konnte ich schon sehen. Von ihr konnte ich überhaupt keine Chemie spüren. Was ich jetzt völlig klar irgendwie auch. Aber ja, also das ist mir im Nachhinein noch so aufgefallen. Also eher so diese Einseitigkeit. Vielleicht meinte ich auch das mit dem Schmachtenden, dass er halt irgendwie dann so, ne, dieser dejected, von fern guckender, ach, jetzt gebe ich mich auf für diesen anderen Mann und in dem Fall zufälligerweise seinen Bruder. Und ja, es ist schon eine Rolle, die er gut spielt, denke ich. Und das habe ich ihm schon abgekauft.
Das ist auch kein spezifisches,
also, sorry.
Nee, ich fand Humphrey Bogart in sich auch nicht schlecht, genau wie du. Also ich, wie gesagt, ich habe die Chemie zwischen den beiden habe ich nicht gespürt, aber ich fand ihn jetzt auch nicht verkehrt in der Rolle. Das Lustige ist, dass er sich halt eigentlich verkehrt in der Rolle fand, weil das war jetzt so nicht so eine typische Humphrey Bogart-Rolle, weil er ja schon eher, die Rollen, die er sonst gespielt hat, waren halt mehr so der taffe, grummelige, damaged Leading Man, so.
Ne? Damaged, ja, genau.
Damaged. Und so als Romantic Lead in einer Romanze, das war also nicht, wofür er bekannt war, und deswegen fand er eigentlich über den gesamten Drehprozess, also A, waren Billy Wilder, Audrey Hepburn und also Billy Wilder und William Holden waren ja eh schon gut befreundet, so von den anderen Produktionen. Und Billy Wilder und, also William Holden und Audrey Hepburn hatten dann eine Affäre, die haben sich gut verstanden, und Billy Wilder hat sich mit Audrey Hepburn sehr gut verstanden. Also die waren halt so ein Dreiergespann, und Humphrey Bogart kam sich da wohl immer so ein bisschen außen vor. Und kam sich generell wohl an dem Set auch fehl am Platz vor, einfach weil das eine Rolle war, wo er sich die ganze Zeit wohl gefragt hatte, was mache ich hier eigentlich, warum spiele ich das? Das ist überhaupt nicht, was ich sonst mache. So. Und hat sich dann aber hinterher bei Billy Wilder entschuldigt dafür, dass er sich halt so ein bisschen shitty verhalten hat, wohl am Set. Oder halt jetzt nicht wahnsinnig kollaborativ war, weil er halt sich in der Dynamik nicht so wiedergefunden hat und in der Rolle auch nicht so wirklich, und meinte dann so im Nachhinein, fand das dann doch ganz gut, so wie der Film dann geworden ist und so. Ja, und Billy Wilder hat es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so beschrieben als, weil dann gab es diese Gerüchte, oh, Billy Wilder und Humphrey Bogart haben sich gehasst am Set oder ist nicht klar gekommen, und Billy Wilder hat dann gemeint, nee, es war halt einfach, zwar keine freundschaftliche Arbeitsbeziehung, aber halt einfach eine schlichte professionelle Arbeitsbeziehung. Man ist ja nicht automatisch mit jedem befreundet, nur weil man an einem Filmset zusammenarbeitet. Und die haben sich jetzt nicht verstanden, aber es war jetzt halt auch keine, ja, hat er eigentlich gefunkt.
Ja, ja.
Wie jetzt mit den anderen zwei HauptdarstellerInnen.
Ja, das ist man ja nicht so gewohnt, auch heutzutage. Auch immer so Press-Junkets, eigentlich sind dann alle so, ah, okay, das sind jetzt meine besten Freunde.
Ja, ja, ja,
klar. Deswegen ist dann, sobald es professionelle Kälte ist, tun dann alle so, als ob sich alle gegenseitig hassen.
Ja, ja. Und es stimmt halt immer beides nicht, ne? Man kann es immer nur wünschen, dass es total familiär am Set war und dass alle sich geliebt haben, ist halt aber meistens nicht der Fall. Wie jedes andere Arbeitsumgebung. Also das ist immer Bullshit, wenn die Leute das sagen. Und genauso ist es meistens Bullshit, wenn dann irgendwelche Gerüchte rauskommen, oh Gott, es war ein komplettes Desaster und alle haben sich gehasst und so. Gibt's schon auch, aber eher irgendwas dazwischen.
Ja.
Weil ich meine, am Ende ist halt ein Set, ein Arbeitsort wie jeder andere.
Genau.
Und mit halt ein paar schwierigeren Persönlichkeiten manchmal, weil Künstler dann ja doch manchmal sehr eigen sind. Aber
das stimmt, ja.
Hat man ja wahrscheinlich auch überall.
Andererseits denke ich, ja genau, ich wollte gerade sagen, andererseits ist es halt so, natürlich sind Künstler irgendwie schwierige Menschen, aber ich glaube, alle Menschen sind irgendwie, haben das Potenzial, schwierige Menschen zu sein, und Künstler sind halt diejenigen, über die man berichtet, weil
Interesse sind.
Ja, ja,
das
ja,
wird
ja,
halt 100%.
So große Persönlichkeiten in einem Technikunternehmen, da kommt jetzt nicht die Klatschpresse.
Ein Versicherungskaufmann mit einem unsteten Liebesleben, uiuiui.
Ja, genau.
Das ist was für die Bild. Bild.
Ja, ja, Nagel auf den Kopf getroffen, absolut. Wenn in den meisten anderen, an den meisten anderen Arbeitsstätten zwei Leute eine kühle Professionalität miteinander haben, dann kommt kein Reporter und sagt, oh mein Gott, Drama.
Sie haben sich gehasst.
Es wäre Drama in der Bäckerei oder...
es wäre eine Welt, in der ich gern leben würde, in der alles... hochgradig publiziert wird. Einfach alles. Jo,
einfach die Hälfte der Bevölkerung sind Journalisten.
Ja. Ich glaube, es war eine aktuelle Behind the Bastards-Episode oder so, wo es darum ging, wie früher halt Lokaljournalismus. Ich meine, Lokaljournalismus ist ja immer noch so ein bisschen so, hey, wir berichten über jeden Scheiß, weil über irgendwas müssen wir berichten. Aber war halt wohl früher so, wo du dich halt nicht aus einem 20-Kilometer-Radius bewegt hast, dass halt wirklich teilweise in entlegeren Gegenden dann so Sachen berichtet wurde. Herr Huber wurde auf einem Fahrrad gesehen, wie er zwischen Ort A und B hin und her fuhr. Ein spaßiges Wochenende für Herr Huber. So solche Sachen halt einfach. So. Ja. Ja, früher gab es das schon.
Die habe ich tatsächlich angehört, die Episode. Ja, das ist sehr lustig, diese Vorstellung. Und gleichzeitig ist mein größter Albtraum, weil ich dann denke, das ist so, da werden dann quasi all meine komischen Kopfkinos wahr, wenn ich irgendwie an der Kasse... Oder an der Kasse beim Bäcker, die mir irgendwie sagen, guten Appetit.
Und ich,
ja, dann gleichfalls. Oder irgendwie so.
Peinlicher Versprecher in Stuttgart.
Yes!
Fucking George
Orwell. Unfreundlich oder einfach nur tapsig.
Genau.
Lukas M.
Big Brother is watching,
muss sich verantworten.
Ja.
Okay.
Ja, werden sehr viele paranoide Menschen.
Ja, ja, ja. Deswegen finde ich eigentlich immer faszinierend, dass nicht mehr Geschichten von Filmsets und so weiter an die Öffentlichkeit dringen, weil das ist schon immer so in so Filmproduktionen ist dann einfach schon so das ungeschriebene Gesetz, naja, gut, man tratscht intern darüber und nach außen dringt nichts.
Mhm.
Punkt. Was ja auch gut ist. Jo.
Yo.
Habt ihr ein Fazit zu Sabrina?
Es war nicht mein Favorite, aber er hatte auch so seinen Charme für mich. Vermutlich eher in den Nebencharakteren als in den Hauptcharakteren, aber ich habe ihn eher enjoyed als ihn nicht enjoyed. So, das ist mein Fazit zu Sabrina.
Sehr diplomatisch.
Mehr auf der Plus- als auf der Minusseite.
Ja. Also. Die Kosten-Nutzen-Rechnung dieses Screenings ist im leichten Plus.
Der hat fast meine Zeit nicht verschwendet.
Nein. Ich bin schon froh, den gesehen zu haben.
Ich fand ihn, also ich habe so vage das Gefühl, jetzt, wir sind ja schon ein gutes Stück in seine Filmografie eingedrungen, jetzt mit dem 11. Film. Und ich habe fast das, also was ich jetzt gemerkt habe, ist, das, also auch wie du vorhin schon gesagt hast, ich finde ihn sehr elegant als Filmemacher. Also die Inszenierungen fand ich immer ganz schön. Ich finde, er hat einen Hang dafür, gute Performances aus seinen Schauspielern rauszuholen. Und wenn das so einfach die Skripte sind, die er schreibt, die ich halt nicht so mag, weil ich habe eher das Gefühl, okay, hier ist halt, die Sachen, die ich angesprochen habe, waren halt eher so Plot und Writing, was mich am Ende dann wirklich gestört hat, weil alles andere ist dann wieder so top-notch eigentlich. Sie sind halt so gut, wie sie sein können.
Ja.
Und habe so das Gefühl, okay, wenn das halt die Wilder Low Points sind, dann, weil so fühlt sich jetzt gerade für mich an, ich zähle nicht so wirklich so die allerersten Filme, weil da ist immer so, okay, lass den Mann sich finden als Regisseur. Aber jetzt sind wir schon ein gutes Stück drin. Und für mich ist halt so einer, okay, es ist zwar einer von denen, die ich weniger mag, aber ich mag ihn halt immer noch. Also er ist halt immer noch ein guter Filmemacher. Und ich habe so das Gefühl, also ich glaube, viel schlechter als Pretty Alright wird Billy Wilder nicht machen. Also das ist jetzt so meine das ist, sage ich, meine Prognose für die, dass hier Filmografie, mal schauen, wie sich, ob ich da recht habe oder nicht. Aber ich habe so das Gefühl, so seine Low Points sind halt so, ja, it's alright. Anstatt irgendwie, keine Ahnung, Number 17.
Ihr bringt immer Number 17 auf und niemand erwähnt Farmer's Wife. Es ist doch einfach so klar,
oder? Hitchcock Low Point ist. Die Existenz von Farmer's Wife einfach zu ignorieren.
Ja,
das existiert nicht.
Auch fair. Ja, ich glaube, so ähnlich würde ich den Film auch einordnen. Also es ist ein ziemlicher Klassiker und ich kann total sehen, warum der so erfolgreich war damals, wie er war, weil das kann ich ja an dieser Stelle sagen. Der war ein gigantischer Hit bei Kritikern und beim Publikum, war für 6 Oscars nominiert, Director, Actress, Screenplay, Art Direction, Cinematography und Costume Design, und für Costume Design hat er auch gewonnen, für den Rest nicht. Und ich kann das total sehen, naja, weil es eine super elegante, charmante, romantische Komödie ist, und insofern auch definitiv, also nach allem, also ja, kann man ja in der Filmlandschaft danach sehen und auch wenn man sich Berichte aus der Zeit anschaut, einfach Trendsetting so ein bisschen, ne? Also Audrey Hepburns Kleider oder ich glaube ein Kleid ganz speziell wurde dann super modern und auch ihre Frisur und so weiter war halt, also wirklich, dieser Film war so Trendsetting für Kultur und halt auch für Film generell. Und romantische Komödien danach waren anders als romantische Komödien davor. Und gleichzeitig sieht man, finde ich, total die Einflüsse, wo der herkommt und dass der halt auch noch so dieses ärmere Frau verliebt sich in reichen Typ, ist ja auch so ein bisschen, kommt auch aus der Filmlandschaft der Great Depression so ein bisschen, wo ja einfach ganz modern war, Filme über Reichtum und Exzess und so weiter zu machen. Und da gehört das ja auch so ein bisschen dazu, ne? So dieses Träumen von, also ja klar, sie träumt jetzt natürlich hier von dem Dude, aber es ist ja auch schon so ein bisschen Träumen von nicht in Armut leben und so ein Scheiß, dass da halt in diesem Märchen mit drin ist. Ne? Es ist nicht nur ein Märchen von Liebe, es ist auch so ein Märchen von Wohlstand. Und das kann ich total sehen, dass das cute und charmant und so weiter ist. Ich habe die Probleme damit, die ich angesprochen habe, rein storymäßig. Von der Inszenierung ist das halt, also bin ich, wie gesagt, immer wieder begeistert von der Eleganz von Billy Wilders Kameraarbeit und Staging und so weiter. Und bin sehr gespannt, da auch bei den zukünftigen Filmen einfach mehr drauf zu achten. So wie es bei Hitchcock halt auch war. Und ich finde, da ähneln die beiden sich sehr und sind doch sehr unterschiedlich, was das angeht. Also beide sind super ökonomisch und elegant, wie sie visuell Storytelling betreiben, ne? Aber halt schon auf eine, Hitchcock ist ein bisschen showier. Und das mag ich eigentlich, diesen Unterschied zwischen den beiden und den Kontrast zu beobachten. So würde ich den, glaube ich, einordnen. Ist total charmant und cute und so weiter, aber jetzt schon kein Vergleich zu den Highs, die wir die letzten paar Episoden besprochen haben. Ja. Da fehlt mir dann so ein bisschen die inhaltliche Tiefe. Wo ist denn der dann eingeordnet in euren Listen, wenn er nicht mit den Highs der letzten Episoden so mithalten kann?
Er ist tatsächlich bei mir auf der Nummer 8 gelandet. Unter The Major and the Minor und über The Lost Weekend.
Ah, okay.
Interesting. Bei mir ist es genau andersrum. Ah. Bei mir ist er auch auf Nummer 8 unter The Lost Weekend und noch über Major and the Minor.
Huh. Ah, okay. Also ich habe es genau wie Joe auf Platz 8 unter Lost Weekend und über Major and Minor.
Okay. Also mit Major and the Minor, das war so ein bisschen schwierig, weil den hatte ich theoretisch leicht höher bewertet, weil ich ihn ja auch sehr cute fand. Aber da ist dann halt dieses elegante Storytelling. Ne? Major and the Minor fühlt sich noch ein bisschen rougher an. Und du hast die generelle Weirdness der Prämisse. Und deswegen habe ich ihn da jetzt mal drüber gesetzt. Aber so wahnsinnig viel geben die sich jetzt für meinen Geschmack nicht.
Ich glaube, The Major and the Minor ist bei mir drüber, weil er eben aus dieser weirden Prämisse einen cuten und spannenden und lustigen Film machen konnte. Also weil er es irgendwie geschafft hat, nicht creepy zu sein.
Das war eine Leistung.
Ja, das war eine Leistung, absolut. Das erkenne ich dadurch an, ja.
Das stimmt, absolut. Ja.
Stimmt, hier habe ich so den Altersunterschied, hat er mich hier mehr gestört als bei The Major and the Minor.
Boah, ja. Ja, und das spricht eigentlich für The Major and the Minor. Ne? Ja. Da hat Luke schon recht.
Aber da habe ich schon recht mit meiner vollkommen objektiven Listen.
So habe ich das jetzt nicht gemeint.
Das war sehr viel Ironie.
Ja. Nee, also keine Ahnung. Ich finde, der Sabrina hat schon so ein bisschen Klassikerstatus, den ich sehen kann, woher der kommt. Und ich glaube, deswegen gebe ich dem noch ein bisschen mehr Gewicht als jetzt der ein bisschen weirderen, früheren romantischen Komödie, die ich tendenziell, aber eher, wenn ich jetzt einen von beiden nochmal anschauen müsste, dann würde ich Major and the Minor definitiv bevorzugen, würde ich sagen. Mhm. Es ist so ein schmaler Grat zwischen den beiden. Deswegen ist jetzt Sabrina erstmal da, wo er ist. Weil Lost Weekend ist dann so ein klarer Cut-off. Ne? Da kommen dann einfach, da siehst du halt auch meine Präferenz so, ne? Da kommen die dramatischeren Sachen. Und da kommt er halt einfach nicht ran.
Ja, verstehe. Ja, kann ich sehen. Ich glaube, den muss ich mir nochmal angucken, Lost Weekend.
Ja, alle hier drüber würde ich mir sofort wieder einwerfen und nochmal schauen. Also gar keine
Frage.
Ja,
total. Also ich warte schon die ganze Zeit, weil gerade so, auch einfach so hinter den Kulissen, gerade bin ich voller und auch voll Jagd für den Jahresrückblick. Und ich will ja schon, seitdem wir uns Five Grays in Cairo angeschaut haben, will ich mir nochmal anschauen.
Ja.
Der ist auf der Liste von euch. Ich will diesen Film nochmal sehen. Und ich kam halt bisher einfach noch nicht dazu. Aber auch wirklich die ganzen restlichen. Ich freue mich auch schon wieder nochmal dann bald für Top 250 Double Indemnity anzuschauen. Also ja, ich habe richtig Bock.
Ja. Das wird cool.
Wunderbar.
Nice.
Dann würde ich doch sagen, war das unsere Episode 11 zu Sabrina. Falls ihr den gesehen habt, lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek@gmail.com. Und dann hören wir uns nächste Woche zu einem Film, der ein Klassiker ist, von dem Level, dass Leute definitiv einen Ausschnitt aus diesem Film kennen, ob sie den Film damit verbinden oder nicht. Ein Film, der definitiv eine andere Diskussion bedarf, als es jetzt bei Sabrina mit der Fall war. Denn wir reden über The Seven-Year Itch. Billy Wilders erster Film mit Marilyn Monroe. Der Film, in der ihr das Kleid hochblasen wird. Und eine Szene, die man kennt, das Poster kennt man definitiv. Einfach ein Bild von ihr, mit ihr, das einfach Popkulturgeschichte geschrieben hat. Und das ist ein Billy Wilder-Film. Die wenigsten haben aber den Film dazu gesehen. Und wir reden dann in der nächsten Episode drüber, ja, wie der so
was er so macht.
Was er so noch kann. So.
Was passiert denn da so?
Ja, genau. So nach
wir werden sehen.
70 Jahren, wie so die Themen, die der Film behandelt, da noch wirken. Sagen wir es mal so.
Mhm.
Das besprechen wir in der nächsten Episode mit The Seven-Year Itch, das verflixte siebte Jahr. Bis dahin, macht es gut.
Tschö.
Bye.